Und der Empfänger oder die Empfängerin nimmt es auf, gerne. Sie nährt und beklagt sie sich, hat sie nicht beklagt, oh, der hat mich ein Pferd genannt. Aber durch alle Stufen bezeichnet er ihren Fortschritt. Also je weiter wir in dieser göttlichen Lebensgeschichte leben, hat der Herr eine Weise, wie du bist, wo wir stehen. Wir sind nicht mehr im Kapitel 1. Jetzt bist du am Ende von Kapitel 2. Der auferstandene Christus hat dich in den Felsen, ins Kreuz gebracht. Dann später noch sagt der Herr, komm, setz dich zu mir in den himmlischen Orten. Dann sagst du, du bist schön, du bist lieblich, du bist ein furchteinflößendes Heer für den Feind. Dann schließlich sagt im Kapitel 6, hallo Sulamit, ich liebe dich, Sulamit. Ich habe dich gleich wie gemacht wie ich, im Leben, in Natur, in der Funktion, im Ausdruck. Aber ich bin auch Gott und du nicht. Du bist jetzt mein Gegenüber. Dann im Kapitel 7. Dann dient sie mit ihm zusammen. Sie hat die erste Liebe und sie hat die ersten Werke. Das sind die Werke, die ihre Quelle haben in der Liebe und die die Liebe zum Ausdruck bringen. Jetzt überspringen wir auf Kapitel 8, muss ich nicht nachschlagen, Vers 1, dann bekommst du etwas Hilfe in diesem Kapitel. Jetzt diese, die eine Stute war, eine Lilie war, ganz am Anfang, jetzt ist sie reif, als um die Sulamit zu sein und treu im Dienst mit ihm zusammen. Dann im Kapitel 8, ist der Zusammenhang, sie will einen umgestalteten Leib. Und sie sagt, wenn ich nicht mehr im Fleisch bin, dann küsse ich dich. Das heißt, die Liebesgeschichte, die göttliche, beginnt mit einem Kuss und findet ihre Vollendung in einem Kuss. Also versuche jetzt nicht auf dem Nachhauseweg oder was auch immer, versuche jetzt nicht wie zu fragen, wie küsse ich einen unsehbaren Menschen, Person, ne? Sondern bete anhand dieser Verse und lies die Fußnoten. Und dann bringt dich der Herr in diese göttliche Liebesgeschichte, führt er dich darin ein. Wie ich vorhin gesagt habe, er bringt dich in dein Herz hinein. Ich bin so dankbar, dass im Lebensstudium Epheserbrief in Kapitel 1, wo es von Gottes Herzenswunsch spricht, ich freue mich so, dass die Auslegung so sagt, das ist der Wunsch vom Gottes Herzen, Gottes Herzenswunsch unter der Bedeckung des Herrn. Und zur Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Ausfluss, eine Entwicklung. Die Motivation meines Lebens im Herrn ist der Wunsch des Herzens Gottes. Ich möchte Zeugnis ablegen als ein sich entwickelnder Bruder und als einer, der zur Reife kommt, der noch nicht bereit ist für die Entrückung, dass der Wunsch des Herzens Gottes ist jetzt der Wunsch meines Herzens. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist bei einer sehr lieblichen Person, die hier ist, von meiner Frau, wenn wir unsere Hochzeitsversammlung hatten, wie tun wir das? Wie gestaltet man sowas? schließlich 1000 Heilige waren da, nahmen teil. Wir haben gedacht, wir waren nie auf so einer Hochzeitsversammlung. Aber unser Empfinden von Anfang an war, das ist für die göttliche Liebesgeschichte des Herrn. Unsere Ehe ist für seine. Und er hat uns so geführt, dieses Lied zu schreiben und sogar zu singen, wenn man das so singen beschreiben darf. Das ist kein vorgetäuschte Demut. Ich versuche jetzt nicht, ich sage vor dem Herrn zu euch, und ich glaube, der Herr würde zustimmen, Ron Kangas, da ist ein schwieriger Fall innerlich, ein sehr schwieriger Fall. Okay? Aber nichts ist zu schwierig für unseren Gott. Und das, was er berühren wollte, auf eine sehr dezidierte Art und Weise, und was er öffnen wollte, was Liebe im Schlag eröffnen wollte, war mein Herz. Ich mache nichts vor. Ich bin wirklich am Lernen. Wir sind alle am Lernen. Aber was in mir jetzt vorgeht, ich stehe hier, ich teile das mit und irgendwie, ich weiß nicht, wie das sein wird, aber ich rede jetzt zu der ganzen Versammlung hier. Aber eigentlich rede ich zu dir. Und weil das das Herz des Herrn ist. Er kümmert sich um dich. Er liebt dich. Er hat dich hierher gebracht. Nun kommen wir also zur Gliederung. Weil diese lange Einführung hängt sehr eng mit dem Thema zusammen. Der Herr wartet auf unser Wachstum im Leben zur Reife, damit die Braut sich bereit machen kann. So heißt es hier. Die Braut, die Ehefrau, macht sich bereit. In ein paar Minuten, wenn wir zu Römisch 2 gelangen, werde ich mit euch mitteilen, soweit ich kann, was das alles heißt, dass sie sich bereit macht. Wenn ich das sage, sich bereit machen, das heißt, das ist unser Anteil daran, wie der Herr sich in uns einwirkt. Wir müssen beten, wir müssen in der Bibel lesen, wir müssen uns weihen. Römisch 1 also ist sehr grundlegend, basiert sich auf einem Vers in Jakobus, in seinem Brief, benutzt Jakobus in seinem Brief die Veranschaulichung von einem Ackerbauern, der die kostbare Frucht der Erde mit Langmut erwartet. Das heißt Johannes 5, 7 mit Fußnote. Das ist ein Ackerbauer. Ich war kein Bauer, aber ich habe einige Jahre lang auf dem Bauernhof meines Opas da gesprochen. Und was für eine Arbeit ist das? Du musst früh aufstehen, du musst früh sich schlafen legen. Also dieser Ackerbauer, der arbeitet mit Langmut. Der Herr Jesus ist der wahre Ackerbauer, der einzige Ackerbauer. Während wir mit Langmut das Kommen des Herrn erwarten, erwartet er als der wahre Ackerbauer mit Geduld unsere Reife im Leben, als die Erstlingsfrüchte und die Ernte des Feldes. Es gibt hier also zweimal Erwarten. Ich glaube, viele von uns können das widerspiegeln, dass die letzten 2, 3 Jahre hast du nicht spontan, nicht mit jemandem gebetet oder alleine. Herr, komm schnell. Herr, wir wollen, dass du kommst. Das ist ernst gemeint. Wir sehen uns danach, nach seiner Wiederkehr. Wäre es nicht wunderbar, wenn er uns jetzt, gerade jetzt, errückt? Das wäre wunderbar. Ich sage, oh nein, wo ist jetzt mein iPad? Schau nicht zurück, erinnere dich an Lots Frau. Auf seiner Seite aber. Und schau das Lebensstudium bezüglich dieser beiden Kapitel in Jakobus. Ein Bruder unter mich hat mich gerade darauf hingewiesen. Bruder Lee sagt hier, diese beiden Arten von Erwarten. Der Herr wartet und er ist noch nicht gekommen, weil es noch nicht deutliche Reife unter seinem Volk auf der Erde gegeben hat. Also wie wäre es, wenn wir beherrscht durch diese Vision, lass uns diejenigen sein, die unter seine Errettung im Leben, dass wir kooperativ überall auf der Erde, dass wir alle zur Reife gelangen. Dann kann unser Gebet erhöht werden, damit wir sagen, Herr, wir warten immer noch, dass du kommst. Wir erwarten immer noch dein Kommen. Dann sagt vielleicht schließlich der Herr, ich werde nicht mehr warten, ich komme jetzt, gerade jetzt. Punkt C. Wenn wir beten, Herr, komm schnell zurück, sagt der Herr vielleicht, während du mein Kommen erwartest, erwarte ich deine Reife. Nur deine Reife kann meine Wiederkunft beschleunigen. Ist das nicht ein kostbarer Punkt? Den wir von einem Menschen aus Shifu in China gelernt haben. Der Herr sendete dorthin die Bibel dorthin und dann sendete der Herr den Dienst des Zeitalters hierher. Also nur diesen einen Satz zu lernen, während das bereichert meinen ganzen Blick von der Wiederkehr des Herrn. Was heißt es, ich komme schnell? Das waren schon 2000 Jahre. Der sagt, ja, aus meiner Perspektive sind das 2 Tage. Jetzt verstehen wir aber, es muss eine gereifte Braut geben, die ihm zu bereit ist. Wir haben diese Möglichkeit und dieses Vorrecht haben, Teil dieser Person zu sein. Punkt D. Es ist eine große Hilfe, wenn wir erkennen, dass wir, wenn wir ernsthaft auf die Wiederkunft des Herrn warten, im Leben zur Reife wachsen müssen. Es gibt verschiedene Gründe, persönliche und kooperative, göttliche und menschliche, die mit dem Wachsen zur Reife in Zusammenhang stehen. Aber der wichtigste ist, dass der Herr eine Ehefrau haben will. Er will zurückkehren, er will als der Bräutigam für sie zurückkommen. Herr, ich will die restlichen Tage auf der Erde, dass sie eine Vorbereitung sind und schließlich auch eine Teilnahme am Hochzeitstreffen. Äußerlich, genau wie diese beiden Männer und die beiden Frauen, die ich gestern Abend erwähnt habe, sind wir äußerlich, leben wir immer noch normal und praktisch, egal wie, in welchem Alter oder was für Verantwortung wir tragen, aber innerlich, wir wissen, wofür wir da sind und wonach wir sehnen. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt über die reife Braut als das Ziel der Wiedererlangung des Herrn. Was für eine Aussage, wenn jemand dich fragt, was ist jetzt der Zweck Ihr verwendet diesen Begriff Wiedererlangung, Wiedererlangung des Herrn. Was ist das? Das schließt vieles ein, das ist allumfassend, aber das Ziel davon ist die reife Braut, die sich bereit macht. Als ich jetzt die Unterpunkte durchlese, einige Punkte stechen hervor. Ich will nur ein paar Minuten aber nehmen, also euch einen Überblick zu verschaffen über diese Braut, die bereit ist. Was für Merkmale hat sie? Das erste haben wir schon identifiziert, und zwar ihre Reife. Und die Reife nicht nur in einer körperlichen Weise, wie ein Mädchen wird zu einer reifen Frau, auf eine körperliche Weise, sondern sogar in der Person, wie du denkst, wie du sprichst, wie du liebst, wie du lebst. Das ist also klar, denke ich. Also, aber das nächste Merkmal heißt es, dass man heißt Aufbau im kooperativen Leib Christi. Kein individualistischer Mensch wird zur Reife gelangen. Wir sind immer noch Individuen auf einer gewissen Weise, aber individualistisch zu sein, heißt, dass deine Einstellung ist, ich kann zur Versammlung gehen, wenn es mir zumute ist, wenn nicht, das Gemeindeleben ist nicht sehr wichtig, ich liebe den Herrn, er ist mein Retter, aber ich bin wenn ich 56 Jahre bin ich in der Wiedererlangung des Herrn. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt sein würde. Was für eine Person wäre ich, wenn ich immer noch bei den Presbyterien Kirche geblieben wäre? Ich, auch wenn ich Bücher veröffentlicht hätte und sowas. Ich freue mich so viel, ein einfacher Bruder zu sein in der örtlichen Gemeinde, wo ich bin. Also zusammengebaut zu werden. Kooperativ. Das sagte Bruder Lee, das ist die größte Prophezeiung in der Bibel. Ich werde meine Gemeinde bauen. Also der Bau der Gemeinde gleicht der Braut als kooperativen Person, die zusammen aufgebaut wird. Alle von uns einerseits haben wir Eigenschaften, die geeignet sind, dass wir aufgebaut werden. Wir haben auch Eigenschaften bzw. Besonderheiten, die uns davon abhalten, die uns hindern. Also nochmals, Gott wird alles zusammenwirken zum Guten, damit wir Teile dieser kooperativen Person werden, damit für Ewigkeit, wir werden immer noch wiedererkennbar sein als verherrlichte Söhne Gottes. Überall auf der Erde werden wir einander wiedererkennen am Hochzeitsfest. Und im neuen Himmel und auf der neuen Erde müssen wir erkennen, wir sind Teil einer kooperativen Person. Wir sind die Braut, wir sind die Frau des erlösenden Gottes. Das ist das Ziel der Schöpfung des Universums durch Gott, diese Beziehung zu haben. Jetzt erwähne ich etwas ganz, ganz schnell. Sie wird schön sein. Es gibt viele Botschaften gegeben, dass der Herr uns verschönet, dass er sich in uns einwirkt. Noch zwei Sachen. Eine heißt, das Hochzeitskleid wird in Römer betont. Was ich erinnere daran, das ist eine große Sache. Wenn die Schwester heiratet, oh, mein Hochzeitskleid, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, dazu sage ich nichts. Das ist eine weibliche Sache. Da bin ich draus. Aber es wird uns gesagt, dass dieses Hochzeitskleid bestand aus den Gerechtigkeiten. Gerechtigkeiten, so steht es in der Bibel. Nicht Gerechtigkeit, Gerechtigkeiten. Das ist sehr wichtig. Weil, wenn, ob du das weißt, weißt du das oder nicht, du stickst deinen eigenen Teil am Hochzeitskleid. Je mehr Gerechtigkeiten hast du, okay, das hast du jetzt genug gesagt. Was meinst du, Ron? Eine gute Frage. Ich kann deine Gedanken ablesen ein bisschen. Das ist eine gute Frage. Wir wissen also, Christus selbst ist unsere Gerechtigkeit. Auf zweierlei Weise. Wie der abtrünnige, der Sohn, der zurückgekommen ist, hat er Hunger. Der Vater hat ihn mit einem Mantel bekleidet. Das ist Christus, bezeichnet Christus als unsere Gerechtigkeit, die uns bedeckt, damit wir in der Gegenwart Gottes stehen können. Dann lesen wir aber weiter in Philipper Kapitel 3, dass Christus zu unserer subjektiven Gerechtigkeit wird, dass er sich in unser Sein einwirkt. Ich hoffe, du kannst jetzt nachvollziehen kannst und ich das klar ausdrücke. In 2. Korintherbrief über den Dienst des neuen Bundes heißt es, der Dienst des Bundes und Dienst der Gerechtigkeit. Was ist also eine Gerechtigkeit oder Gerechtigkeiten? Das sind, wo wir offen sind dem lebengebenden Geist gegenüber, dass er durch uns fließt und wir leben nach diesem Geist und gemäß diesem Geist, in diesem Geist, dann mühelos alles im Alltag. Was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln, auf eine gerechte Weise, das ist eine besondere Handlung oder Reaktion oder was auch immer. Und diese Gerechtigkeit ist der Ausdruck in unserem Leben des lebengebenden Geistes in uns. Also alle Gläubigen werden diesen ersten Mantel haben und das versichert ihre Erlösung und ihre Errettung. Eine kleinere Menge wird subjektive Gerechtigkeit haben, weil wie in dem Calvinismus, in dieser Theologie, dort steht es, dass es sowas nichts gibt wie die subjektive Gerechtigkeit. Na, lass sie plappern, wie sie wollen. Wir lassen sie dort in der Ecke. Wir haben Besseres zu tun. Wir müssen aber alle erkennen, wir sticken alle am eigenen Teil dieses Kleides. Das heißt, wir leben in jeder Angelegenheit. Etwas, was mich betrübt, etwas, was mein Herz zerreißt, ist das Empfinden zu haben. Nochmals, das ist jetzt kein Urteil, Verurteilung. Zum Beispiel, hier ist ein lieber Bruder, eine liebe Schwester, ob sie das ihnen bewusst ist oder nicht, dass sie zwei Leben leben. Ein Leben, das ist jetzt nicht vorgemacht, die wollen redlich sein, das ist ein Christenleben in der Gemeinde mit den Heiligen zusammen. Ich verbringe aber viel mehr Zeit an der Arbeit, in diese schwierigen Arbeiten mit allerlei, dort verbringe ich viel mehr Zeit mit diesen weltlichen Leuten. So ist es möglich, dass wir auf eine andere Art und Weise leben. Schließlich wird er hereinkommen und dies berühren. Ich will nicht, dass du zweierlei Lebensweise hast. Ich will, dass du lernst, wie der Mann auf dem Ackerbau, auf dem Acker, der entrückt wird, und wie die Frau, die Gemahlin hat, dass du von mir lernst, wie man normal, praktisch ein menschliches Leben mit Verantwortlichkeit, ohne dass du die Gerechtigkeit Gottes auf irgendeine Art und Weise dagegen verstößt. Es wird bestimmte Dinge auf der Arbeit, über die man nicht reden darf. jemand erzählt einen Scherz und du kannst einfach nicht mitlachen. Das sind nur so banale Veranschaulichungen. Wir lesen nochmals drüber, aber der letzte Punkt heißt, wenn wir die Unterpunkte noch durchmachen, und zwar, sie ist eine Kriegerin-Frau. Sie ist keine Kriegerin, nicht gegen den Ehemann, nein. Also nicht diese Art Konflikt. Das ist ein großes Bedürfnis vom Herrn, des Herrn. Zu diesem Punkt habe ich keine Idee, wie der Herr uns zurüsten wird. Aber ich mache mir Sorgen darüber, aus was ich verstehe, was das Kleine, was ich jetzt verstehe, heißt, je mehr wir aufgebaut werden und zur Reife gelangen, desto mehr wir am Hochzeitskleid, wie es vorbereiten, werden wir mühelos in der Lage sein, von Epheser 5 gehen auf Epheser 6 über. Die Reihenfolge ist sehr interessant, weil im Kapitel 4 hat man den Leib, im Kapitel 5 hat man die Braut und im Kapitel 6 hat man das Heer. Das heißt, unser Ziel ist nicht an sich, das Heer zu sein, sondern schließlich, ich glaube es einfach, ich weiß nicht wie, aber der Herr wird die Möglichkeit haben, ich weiß nicht, ob eine Konferenz, ein Training, das weiß ich nicht. Aber ich sage nur ein bisschen ein kleines Geheimnis aus meinem eigenen Betrachten. Wie wäre es, wenn, wie sagen wir mal, der Herr führt uns so ein halbjähriges Training zu haben. Wir werden die ganze Bibel abschließen in 2 Monaten im nächsten Training. Was machen wir als nächstes? Wir wissen, wen wir fragen sollen. Irgendwie wird er uns sagen, aber wenn wir sogar eine Konferenz darüber schon mal, das würde den Feind aufrütteln. Deswegen wollen wir nichts voreilig vor dem Herrn machen. Das, ich weise nur darauf hin, wenn er zurückkehrt, gegen den Antichrist bei Armageddon zu kämpfen, kommt er nicht alleine. Er kommt mit einem Brautheer. Was ich in der Offenbarung 19 gelesen habe. Ich weiß nicht, ob die Braut sagt, ne, ich habe immer noch mein Hochzeitskleid an und jetzt heißt es was? Jetzt ziehen wir in den Kampf, in die Schlacht. Und was für eine Uniform soll ich jetzt tragen? Und dann sagt er, meine Liebe, dein Hochzeitskleid ist deine Kleidung für den Kampf. Du bist bereit. Los. Er will eine Kriegerin-Frau, keine Sorgemacherin, eine Kriegerin. Dass wir durch die göttliche Liebesgeschichte motiviert werden und durch unsere Liebe füreinander und unsere Liebe füreinander als Reaktion auf seine Liebe zu uns, das führt uns alle in diese Aspekte hinein. Dann gelangen wir zu einem gewissen Punkt, wo der Herr sagen kann, wie im Hohelied, wenn du Kapitel 4 anschaust, du bist bereit, dann sagt er in Kapitel 6, du bist so schön wie Tirza, so lieblich wie Tirza, so schön wie Jerusalem, du bist furchteinflößend für den Feind. Bete also nicht, Herr, mach mich furchteinflößend für den Teufel heute. Nein, also konzentriere dich nicht darauf, nur erkenne nur, während du zur Reife gelangst, dann gehen alle diese Aspekte in dir vor. Und ich glaube, der Herr wird uns bald in der Zukunft haben, ein Brautheer auf der Erde haben und in den Gebetsversammlungen. Das ist mir auf dem Herzen, es liegt auf meinem Herzen, weil es am dem Herrn auf Herzen liegt, dass die Gebetsversammlungen keine formelles Treffen sein werden, sondern es wird zumindest eine Zeit lang, wo wir die Bete der Kriegsführung beten, weil das Prinzip des Gebets ist, dass der Herr nicht handelt. Der Herr auch in Bezug auf seinen Willen, auf seinen Wunsch bis auf der Erde, bis er jemanden hat, der ihm zustimmt und macht diese Zustimmung zu seinem Gebet. Ich bin also sehr ermutigt von euch. Unsere Zukunft ist wunderbar. Eine zugerüstete Kriegerin, ein Braut, und der Herr muss nicht mehr warten auf die Reife. Dann wird er sagen, sie hat es geschafft, sie ist bereit. Das steht sogar in der Bibel. Dann im Augenblick, dann wird sie weggenommen. Immer mehr, das klingt das so einfach. Wir können Offenbarung 14 immer noch lesen über die Erstlingsfrüchte und verstehen, was sie sind. Aber was mir dämmert, heißt es, das wird tatsächlich passieren. Es wird Christen auf der Erde geben, die zur Reife gelangt sind. Und gegen Ende der ersten dreieinhalb Wochen des 42. Woche im Daniel, die noch nicht angefangen hat, wir werden wissen, wenn Israel einen Bund mit den europäischen Anführer schließt, damit sie den Tempel wieder aufbauen dürfen, wissen wir, nach dreieinhalb Jahren wird dieser Mann der Antichrist sein, der große Trübsal wird anfangen. Gerade davor wird die Entrückung, diese Entrückung der Erstlingsfrüchte stattfinden. Das wird tatsächlich alles passieren. Dies ist jetzt nur ein menschlicher Begriff. Ich bin jetzt ein älterer Kerl. Ich muss aber zugeben, ich hoffe immer noch, dass ich am Leben bin, dass ich noch lebe und mit euch alle da hochgehen. Der Wille des Herrn wird geschehen und ich glaube, er freut sich, wenn wir zu diesem Erkenntnis mehr und mehr gelangen. Wir wollen, dass die restlichen Tage unseres Lebens beitragen zur Erfüllung des Vorsatzes Gottes. Jetzt lesen wir durch und ich weiß nicht, ob wir die Versammlung früher als 12 abschließen müssen. Also ich schließe ein bisschen früher ab, die Botschaft. Das heißt, wir werden viel geraume Zeit haben. Ich verkürze nicht. Okay. Und zwei. Die Hochzeit des Lammes ist das Ergebnis der Vollendung der neutestamentlichen Ökonomie Gottes, die darin besteht, für Christus eine Braut zu erhalten, die Gemeinde. Und zwar durch seine gerichtliche Erlösung und durch seine organische Errettung in seinem göttlichen Leben. Das ist die Vollendung der neutestamentlichen Ökonomie Gottes. B. Die Wiedererlangung des Herrn dient zur Zubereitung der Braut Christi, die sich aus allen seinen Überwindern zusammensetzt. Wenn du dieses Wort Überwinder hörst, dann fragst du dich vielleicht, bin ich Überwinder? Werde ich ein Überwinder sein? Und ich weiß nicht, ob das hilft oder nicht, aber das ist die Wahrheit. Niemand kann mit Gewissheit wissen, dass er oder sie Überwinder ist, bis man zum Ende gelangt. Und dann weist der Herr darauf hin, zeigt den Sieg, dass du überwunden hast. Und hast du nicht gemäß deinem eigenen Empfinden, wenn ein Bruder oder eine Schwester, eine Liebe an deinem Ort verstirbt und beim Herrn ist, das ist keine Anmaßung am Urteil vom Herrn, aber innerlich haben wir dieses Empfinden haben wir. Sie haben ihren Lauf abgeschlossen. Ihr Abschluss war, ihr Ende war siegreich. Das ist so ein Trost. Wir sind so dankbar dafür. ein Bruder vor 2 Wochen sogar, erst Mitte 60. Ich kenne ihn haben seit langer Zeit zusammen gedient und wir schauen zurück die letzten Jahre seines Lebens, was der Herr gewonnen hat in ihm. Und dann an einem Tag ist er nicht mehr aufgewacht. Aber es gibt dieses Empfinden. Er hat seinen Lauf abgeschlossen. Also versuche ich dich jetzt nicht zu analysieren, bin ich heute überwindet? Nein, ich glaube, etwas, was eine Erleichterung sein wird, was zu einer Ermutigung sein wird, ist, wir wissen aus Offenbarung 2 und 3, dort sagt der Herr, wer überwindet, das heißt, es muss etwas geben, über das du überwindest. Aber in Offenbarung 3, 21 oder 20, 21 heißt es, ich habe überwunden. Dann Kapitel 5 heißt es, dass das Lamm auf dem Thron überwunden hat. Ich war so erleichtert, als ich erkannt habe, dass der einzige wahre Überwinder Jesus Christus ist. Und wie er die Überwinde hervorbringt, ist, dass er sich in uns reproduziert, vervielfältigt. So können wir jetzt so ein bestimmtes Gebet haben. Ja, ich will Überwinder sein, Herr, persönlich und kooperativ. Also, Herr, vervielfältige dich in mir und bete für andere auch so. Und dann mach dir keine Sorgen drüber, er kümmert sich darum. Denkst du nicht, wenn du so betest, Herr, vervielfältige dich in mir, mach mich zu einem Überwinder für die Erfüllung deines Vorsatzes, für die Vorbereitung der Braut. Meinst du, er sagt dazu, nein, ich glaube nicht. Nein, bete über was anderes. Nein, er wartet einfach auf solche Gebete. 1 und 2, alle Überwinder werden 1000 Jahre lang das neue Jerusalem in seinem anfänglichen und frischen Stadium als die Braut Christi sein. Es gibt also zum neuen Jerusalem 2 Stadien, die Überwinder im 1000-jährigen Reich und dann alle Gläubigen, die zugerüstet und zur Reife gelangt sind, werden wir alle auf der gleichen Stufe in der Ewigkeit sein. Aber ich will nicht warten, meine restlichen Tage plus 1000 Jahre. 2, schließlich werden sich alle Gläubigen den Überwindern anschließen, um das neue Jerusalem im neuen Himmel und auf der neuen Erde in Ewigkeit in Fülle als die Frau Christi zu vollenden und zu vervollständigen. So erkennen wir, ich will nicht bis dahin warten. D. Nach seiner Hochzeit wird der Herr mit seiner neu verheirateten Braut kommen, um den Antichristen zu vernichten, der mit seinem Herr direkt gegen Gott kämpfen wird. Dann sage ich nochmals, das wird tatsächlich geschehen. Und wir werden nicht tatsächlich auf der Erde leben, wie wir es bis jetzt tun. Wir werden uns in einem anderen Bereich befinden. Und der Herr, die Parousia des Herrn, das heißt seine Gegenwart, sein Kommen, wird allmählich sein auf einer Wolke. Und wir werden mit ihm sein. Dann, wenn es Zeit ist, in diesem Krieg in Armageddon anzutreten, werden wir dort sein, mit ihm zusammen. Das ist nicht nur eine interessante Prophezeiung in der Bibel, das wird tatsächlich passieren. Hast du nicht das gleiche Empfinden wie ich? Ich will dort sein. Ich will nicht in der äußeren Finsternis sein, ich will dort sein. Punkt E. Nach dem Zermalmen der menschlichen Regierung, was für ein fröhlicher Tag, wie wunderbar, keine Wahlen mehr, keine Politik mehr. Herr, lass den Stein kommen. Und nach dem Zermalmen der menschlichen Regierung wird Gott das ganze Universum aufgeräumt haben. Dann wird der kooperative Christus, Christus mit seinem Überwindern, zu einem großen Berg werden, der die ganze Erde füllt und die ganze Erde zum Königreich Gottes macht. Wenn man die Verse in Daniel studiert, ein Stein fällt herab und trifft auf die 10 Zehe der großen Person, die dort beschrieben da steht. Das ist scheinbar nur ein Stein. Wenn man aber in Offenbarung weiterliest, versteht man, dass es ein kooperativer Stein ist. Das heißt, wir rechnen nicht nur mit dem Herr des Feindes ab, sondern auch die menschliche Regierung, die auch nötig ist. Sie ist zwar notwendig, aber auch verdorben und korrupt zum Äußersten. Das sind wie die Regierung. Das sind Bestien. Das ist bestialisch, wie die Regierung in den Vereinigten Staaten sich verhält. Das muss wir haben und wir müssen auch in der richtigen Beziehung dazu stehen, wie in Römer 13. Wir werden jetzt nicht protestieren und rebellieren. Nein, wir sind viel radikaler. Wir warten, bis das Ganze zerschmettert wird, bis der Stein zu einem Berg wird, der die ganze Erde füllt. Ab diesem Zeitpunkt, alle, die im Braut hier waren, werden jetzt die Mitkönige sein. Ich hoffe, es ist okay bei dem Herrn. Ich habe keine Ahnung, wer König über Barlo sein wird oder über Amsterdam. Wer das ist, da sagt der Herr, ich gehe nicht auf Neugierde ein. Also, das sagt der Herr und ich stimme zu. Letzter Punkt. Die Reife der Braut erfordert, dass wir im Leben wachsen von der Umwandlung zur Reifung. Ich habe das so formuliert und auch im allgemeinen Thema, damit wir erkennen, dass die Umwandlung nicht das Ziel, nicht das Ende ist, weil das ist nachvollziehbar, dass viele hoffen darauf, wir beten dafür, wenn wir umgewandelt werden, dann sind wir angekommen. Wir müssen aber erkennen, wir sind dann noch nicht angekommen. Wir kommen an, wenn wir zur Reife gelangen, Reife im Leben. Das ist die Bereitschaft der kooperativen Braut. Ob die kooperative Braut bereit ist, hängt davon ab, dass das stellen wir mühelos fest, wenn wir persönlich beten, wie wir beten müssen. Das tauchen, kommen viele Namen hoch in deinem Herzen. Und dann schließlich beten wir für alle Gemeinden, für alle Heiligen überall, dass heute ein Tag sein wird vom Wachstum im Leben. Wir konzentrieren uns nicht auf uns. Das ist eine Sache des Leibes. Er braucht ein kooperatives Gegenüber, das reif ist. Im Neuen Testament bezieht sich das Wort reif darauf, dass die Gläubigen im Leben Gottes gereift, reif und vollendet sind. Was darauf hinweist, dass wir wachsen und reifen müssen bis hin zur Vollkommenheit im göttlichen Leben. Wenn Matthäus 4, 48 lesen, heißt es, sei vollkommen, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist ein Gebot. Was tust du, wenn du so ein Gebot liest? Dann sagst du, ich kann das einfach nicht. Nein. Das sind hier drei Stufen. Erster Punkt, das ist ein Gebot. Amen. Ich sage Amen dazu. Nummer 2, Herr, ich kann das nicht. Stufe 3, Herr, ich weiß, dass du es kannst. Lass mich es tun. Wenn man aber diese Fußnote liest, vollkommen zu sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist, nach dem Kontext heißt es, Vollkommenheit sein in der Liebe, das ist besonders. Insbesondere will der Herr uns das in uns vervollkommnen. je mehr wir geliebt werden, wie in Johannes 14, er hat uns zuerst geliebt, deswegen lieben wir auch ihn. Wir lieben die Geschwister. Wir lieben alle Menschen. Schließlich lieben wir auch die, die uns unsere Verfolger lieben, wie der Herr am Kreuz. Er sagte nicht, wie David in dieser Mischung in dem Psalmen, ne, zerschmette sie, rechne mit ihnen ab und räche mich. Nein, der Herr sagte, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Erinnert euch, wie Stephanus gebetet hat in Apostelgeschichte 7, weil er der Vervielfältigung Christi war. Er sagte, vergib ihnen, sie steinigen ihn. Und er sagte, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Merkmal der Reife, wenn jemand dich steinigt und du sagst, gib mir einen Felsen. Und du merkst, nein, ich bin noch nicht da, nein, wenn du so sagst. Aber die Zeit wird kommen, wenn das mühelos ist, weil es Christus ist, dass Christus sein wird, der in dich nochmals lebt. C. Wir müssen weiter wachsen, bis wir im göttlichen Leben gereift sind, um zu einem gereiften Mann zu werden und zum Maß des Wuchses der Fülle Christi zu gelangen. Punkt D. Wir sollten vom Apostel Paulus lernen, dem Wachstum und der Reife im Leben Christi nachzujagen. In diesen Versen sagte Paulus, das vergesse ich, was hinten liegt. Und ich greife nach vorne, was ich dränge nach vorne, was vorne liegt. Das sind inspirierende Verse. Wenn wir versuchen, die aber auszufüllen, werden wir nicht in der Lage sein, sie zu tun. Also warum konnte Paulus das tun? Wegen der Wirkung des Herrn und das Einstehen des Geistes in ihm. Er konnte nachjagen. Das ist aktiv, nachjagen. Ich war in Russland im Jahre 2016 war ich in Russland. Wir haben eine Trainingsversammlung gehalten für die leitenden Brüder. Oben und unten waren Soldaten und Polizei mit ganz viel Gewehren und viele anderen. Und wir hatten gehört, es gibt hier Terroristen, hat man gesagt. So mussten wir alles einstellen. Und die haben uns befragt und verhört. Mich auch. Die haben wirklich nachgejagt. Also dieses Wort nachjagen ist viel wichtiger, als ich jemals gedacht habe, dass wir sehr aktiv sind. Von Natur aus, jeder von uns ist passiv. Einige sind passiv von Natur aus, andere sind aggressiv. Also am Anfangs scheint es, dass die Aggressiven, dass sie die Tatkräftigen, die nicht die Aggressiven, die Tatkräftigen einen Vorteil haben, weil sie alles direkt nachgehen. Aber nein, der Herr wird nicht im Vorteil geben, jemand, der auf natürliche Art und Weise tatkräftig ist, gegenüber wer passiv ist. Wer passiv ist, sehr aktiv machen. Also mach dir keine Gedanken, wie du der Natur aus bist, ob du passiv bist oder nicht. Jage einfach nach, Tag für Tag, wie in diesem ersten Lied, das wir heute vorhin gesungen haben. Die Liebe ist heute süßer wie vorher. Das wird immer so sein. Umgewandelt zu sein, hier haben wir die Definition nochmals. Umgewandelt zu sein bedeutet, in unserem natürlichen Leben stoffwechselhaft verändert zu sein, wohingegen gereift zu sein bedeutet, mit dem göttlichen Leben, das uns verändert, erfüllt zu sein. Das wollen wir nur unterstreichen verändert im natürlichen Leben. Das ist am Kern der dritten Stufe im Buch Die Erfahrung des Lebens, abrechnen mit der natürlichen oder Umgang mit der natürlichen Veranlagung. Der Herr hat dich mit hoher Intelligenz intelligent zum Beispiel, oder du bist sehr geschickt in vielen Sachen. Die sind keine negativen Sachen an sich, die werden von etwas Negativem aber kontrolliert. Wir müssen also bereit sein, dass der Herr nicht nur mit dem Fleisch abrechnet. Wir sagen ja, das ist schlecht und das Selbst, das ist satanisch. Ja, aber abzurechnen mit dem natürlichen Fähigkeit, egal was für eine Fähigkeit das ist, das muss er. Ich hatte mit Watchman Nee natürlich keinen persönlichen Kontakt. Persönlich halte ich ihn für ein Genie. Der hat ein fotografisches Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt schon erzählt habe. Er Eine Schwester hat einmal erzählt, wir haben ihn einmal geprüft. Wir hatten einen Stapel Zeitungen, der hat so gelesen. Dann haben sie ihn gefragt, in Einzelheiten. Der hatte so alles drauf. Er war mit dieser Kapazität, mit dieser Fähigkeit erschaffen. Also in seinen 30er Jahren waren, er hatte die ganze christliche Spiritualität, die Theologie, die Kirchengeschichte, hatte alles geforscht, weil der Herr gründlich mit seinen natürlichen Fähigkeiten sie behandelte. Das gleiche auch mit Bruder Lee. Bruder Lee weiß bestimmt viel mehr als ich, aber ich habe einfach das Empfinden, aufgrund ein paar Dinge, die gesagt haben, als er jung war, er war wirklich der Regierung sehr hingegeben. Und ich glaube fest, er hatte Kapazität, Leiter des ganzen Landes zu sein. Er hatte diese Art von Kapazität, aber der Herr hat dieses natürliche Element behandelt, damit er nützlich sein könnte, auf so eine wunderbare Weise im Dienst des Herrn. Also hab keine Angst, versucht es nicht, sowas zu bewirken. Du kommst durch, dann kommst du in die Auferstehung immer mehr. Aber du erkennst, das gehört zur Reifung. Der Herr berührt jedes natürliche Element, insbesondere die Fähigkeit. Er hat jemanden wie Paulus gebraucht, so ein Paulus, mit so einem gigantischen, massiven Intellekt. Aber er brauchte nicht jemanden voller Selbstruhm und voller natürlicher Intelligenz. So jemand brauchte er nicht. So musste Paulus vieles durchmachen, um nützlich zu sein. Das ist keine Verurteilung. Es handelt sich um Tod und Auferstehung. Das Ziel ist immer Auferstehung. Ganz einfach gesagt, in unserem Alltag mit dem Herrn, unser Ziel ist, uns in Auferstehung zu bringen. Ich bin hier kein Experte und ich sage jetzt hier nichts Persönliches. Aber einige von euch müssten. Aber wir haben das Empfinden, ich habe einige von euch lange Zeit nicht mehr gesehen, aber man hat einfach dieses Empfinden. Jetzt gibt es mehr Auferstehungsleben in euch. Was ihr durchgemacht habt, war nicht umsonst. Ihr seid denn durch den Tod gegangen und jetzt herrscht die Auferstehung in euch. Dann kann der Herr uns befreien. Der letzte Punkt, 11.15 Uhr haben wir. Jetzt heißt der letzte Punkt. Ein reifer Gläubiger kennt den Leib Christi und kümmert sich um den Leib Christi. Er ist leibbewusst und leibzentriert. Das wird schließlich zu noch einem Hinweis. Das kann man nicht jetzt vormachen, weil man davon gehört hat. Das ist jetzt Bestandteil deines Seins. Wenn du leibbewusst bist, hast du das Empfinden des Leibes. Und der Leib hat ein Empfinden über dich. Deswegen, als ich gehört habe, dass ich diese OP unterziehen musste, und das halbjährliche Training stattfinden soll. Und die Geschwister haben sich gefragt, Bruder Ron soll Botschaft 9 und 11 sprechen und er ist nicht da. Das innere Empfinden war, das ist eine Sache des Leibes, das habe ich zu den Brüdern gebracht. Brüder, würdet ihr vielleicht den Geschwistern mitteilen, dass sie beten? Das war dann Stunde für Stunde, Tag für Tag eine Sache des Leibes. Ich bin kein Held, dass ich hierher reise. Ich bin einfach ein Glied am Leib. Ich bin versorgt durch die Gebete und das Leib des Leibes, um leibbewusst zu sein, um mich um den Leib zu kümmern. Also mein Anteil kommt 30 Sekunden zu Ende. Ich bin unbeschreiblich, freue mich unbeschreiblich hier zu sein. Was für eine fröhliche Konferenz, was für eine Zeit voller Freude. Und versuch dich jetzt leibbewusst und leibzentriert zu machen. Bete ein bisschen darüber, das ist okay. Aber während du zur Reife gelangst, dann merkst du, ich kann ohne den Leib, ohne den Herrn, kann ich nicht leben. Ich lese in und für den Leib, ich lebe im Herrn und für den Leib. Ich bin einfach zufrieden, ein von vielen Gliedern am Leib zu sein. Also Mitglieder, möge der Herr dich segnen und deine Familie in jeglicher Weise und zu jeder Zeit, jeden Tag, bis du den Herrn triffst. Der dreieinige Gott wird euch besen, wird eure Gemeinden segnen und das Werk in Europa und in England segnen. Mehr als je zuvor. Die Himmel sind eröffnet und es regnet Segen. Lobt den Herrn. Halleluja. Betet mit deinem Sitznachbarn. Also, und dann leitet uns der Bruder, was wir als nächstes tun sollen.